SRF 1. SRF 1.
Danke vielmals, Beat Sprecher. Herzlich willkommen zu unserer Mundart-Sendung Schnabelweit. Die gibt es immer am Donnerstagabend nach den 9 Nachrichten. Und wenn Sie regelmässig unsere Schnabelweit hören, dann hören Sie immer wieder andere Dialekte von unserem schönen Land. Und heute ist ein Dialekt dran mit einem breiten Ä.
Wenn jetzt zwei Kappballmannschaften von Gäs gegeneinander spielen, die machen unentschieden, würde man sagen, Gas S gegen Gas 2 SS.
Das ist Anita Glunk von Gas im Appenzell Ausserrhoden. Ein Name, den Sie in dieser Sendung noch nie gehört haben. Sie ist auch neu in der Mundart-Szene allgemein. Hat erst gerade kürzlich ihre erste Band rausgegeben mit dem witzigen und besinnlichen Geschichten drin im Gäser Dialekt. Geschichten mit liebenswürdigen und manchmal auch ein bisschen spässigen Helden und Heldinnen. Susanne Sturzenegger aus der Schnabelweit-Redaktion stellt Ihnen die Autorin und ihre Erzählband mit dem Titel «Zimmeräs mit Bergsicht» gerade vor nach Musik von Max Lesser zusammen mit dem Markus Flückiger. Vorher gesagt, Anita Glunk ist eine Mundart-Autorin, die Sie noch nie gehört haben, hier bei uns in der Schnabelweit. Weil sie auch erst gerade vor kurzem ihr erstes Buch mit 24 Kurzgeschichten herausgegeben hat. Sie kommen sich ein bisschen vor wie der Gigeli Mick. Der Gigeli Mick, einer von ihren Helden. Gleich wie er tauchen sie mit dem Schreiben in eine andere Welt ein. Und mit 58, so sagt Anita Glunk, möchte sie endlich ihren Traum leben, den Traum vom Schreiben. Und ein Bauer, Mick Örtli, sein Traum, das ist der vom Gigenspielen.
Der Mick ist vor den Kühen zugestanden, hat mit seinen klobigen Fingern ganz viel Geigen gestreichelt und ist dann mit dem Bogen, so hoffeli wie es gegangen ist, über die Seite gefahren. Als er das langgezogene Jammern von seinem Instrument gehört hat, ist ihm ein Leuchten in die Augen gekommen und hat dann gekräuselt bis in die Sicher neben.
Zimmer Äs mit Bergsicht, also Zimmer Eis mit Bergsicht, heisst der Geschichtenband, wo die 58-jährige Appenzeller im schönen Gäser-Dialekt geschrieben hat. Die Schnabelweit-Redaktorin Susanne Sturzenegger hat Anita Glunk diese Woche besucht.
Anita Glunk, jemand, der Geschichten schreibt, muss gut beobachten können. Ist das etwas, was sie gerne und viel macht?
Also ich gehe jetzt nicht unter die Leute und schaue hier alle an und schaue, was sie machen. Es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, es kommt mir halt so in Sinn.
Aber sind Sie vielleicht etwa die ein bisschen gewundrig?
Nein, ja. Nicht unbedingt.
Sie kennen das nicht so, aber ums Gewundern geht es in der ersten Geschichte, die wir jetzt gerade hören. Svetlana.
Die Marie ist hinter dem Vorhang nervös von einem Bein aufs andere gehüpft und hat ihren Mann in die Stube nie zitiert. «Musst du übernehmen, ich habe Notlix», hat sie zu ihm gesagt. Hat ihm noch schnell erklärt, dass jetzt gerade ein Kurier deren drei Ennen eben gebracht hat und ist dann wie das Bisi-Wetter richtig leiblich gesprungen. Die Kogenspionierenden von der Marie ist dem Ries zwar zuwider gesehen, aber am Frieden zulieb hat er jetzt halt gleich geschaut, was vis-à-vis im dritten Stock passiert ist. Er hat gesehen, wie eine junge Frau ein blümeltes Sommerkleid zu einer Schachtel ausgenommen hat und wie sie mit dem vor den Spiegel angestanden ist. Wie sie aus dem roten Pulli und den Jeans geschlafen ist und wie sie dann ein bisschen umständlich das Kleid über den Kopf ausgezogen hat. «Durchfall!» hat Marie gestöhnt und dabei ihren Bauch massiert, wo sie mit einem käsigen Gesicht wieder zurückgekommen ist. «Und? Was läuft?» Der Ries hat neben das Weh selber schauen, im Bad gebrummelt. Dass die junge Frau mitten im Januar mit einem Sommerkleid in der Wohnung umeinander tanzt ist, hat Marie ja selber gesehen. Und da von den blonden Perücken hat er nicht erzählen. «Mein ist noch Wunder», hat Marie angefangen zu lästern, wo sie vom Polsterstuhl aus die Wohnung auf der anderen Seite wieder in Augenschein genommen hat. «Mir nicht noch Wunder, von wem das die lebt. Schaffet nichts und hocket den ganzen Tag im Haus inne. Das heisst, vielleicht geht sie ja zur Nacht voraus. Go schaffen. Das Fähnchen, das sie jetzt umschweigt, würde ja ausgesprochen gut passen. Das sei wegen so ein Sozialfall. Und eine Ausländerin wäre es auch sehen. Eine eingebildete Babe, ein ausgerechnetes Weib. Und einen faulen Kack und überhaupt. Und je mehr, dass Marie in Fahrt gekommen ist, desto blecher ist sie geworden. Und zumals ist sie aufgeschossen, hat den Bauch gehabt und dann mit schwederigen Beinen wieder das Häuschen angesteuert. Der Ries hat darauf den Platz auf dem Polsterstuhl eingenommen. Und wenn er nicht gerade Marie mit Hefe sorgt hat, hat er die andere Wohnung beobachtet. Und das geschämmeli Gefühl, das er dabei am Anfang noch hatte, ist schon bald vom Gewunder auf die Seite buxiert worden. Schon nach einem Tag ist ihm gesehen, er kenne die junge Frau seit einer Ewigkeit. Ihren Gang, ihre Bewegungen, ihre grossen Augen, wie sie am Tisch gesessen ist und den Kopf in die Hand gestützt hat und wie sie das Weinglas gehabt hat. All das ist ihm vertraut vorgekommen. Er hat gelacht, wenn sie getanzt hat. Er hat einen Stich in der Brust gespürt, wenn sie schon nach ein paar Minuten erschöpft in die Knie gegangen ist. Und er hat Herzklopfen bekommen, wo sie ein Badtuch auf den Teppich gelegt hat und im Bikini darauf angelegen ist. Wo Marie am Abend die Nasenspitze in die Stube gehabt hat, hat er schnell abgewunken. «Gäb nichts Neues, sie schlafe.» Und dann hat er seiner Frau erklärt, sie sah furchtbar angeschlagen aus und dort dann ihre Bauchgrippe ja nicht unterschätzen. Und das Beste für sie wär's, wenn sie so schnell wie möglich wieder ins Bett ging. Der Ries ist am Fenster hocken geblieben und hat gesinniert. Über ihn, über seine Wünsche, seine Träume und sein Leben. Über das, was er verpasst hat und über das, was er noch gern nachgeholt hat. Und er hat studiert, wieso dass er am Vesper sein Kollege, der Dr. Walder, in der Wohnung wie sie gesehen sei. Und das Bild von der bleichen, glatzköpfigen Frau hat dem Namen wollen zum Kopf ausgehen. «Und, wann ist sie jetzt hergekommen?» hat Marie gewundert, als sie am Morgen mit der Teetasse in der Hand in die Stube nie zu schlafen gekommen ist. Der Ries, der für das Schlafen und mit Trockenweh im Polsterstuhl hineingehängt ist, hat mit den Achseln gezockt und mit Mühe und Not hat er können verklemmen, um zu sagen, das sei seine Sache und gäng sie nichts an. Fast bis am Mittag ist es ruhig geblieben in der Wohnung auf der anderen Seite. Dann hat die junge Frau mit den blonden Perücken angefangen, ein kleines Göfferli zu füllen. Ein bisschen Unterwäsche hat sie dreht, ein paar Nasentücher und Zöcke, ein Trainer und das oberste Blümchen, das Sommerkleidli. Sie ist durch ihre zwei Zimmer gelaufen, hat geschaut, ob alle Fenster zu seien, hat das Radio ausgesteckt und die Herdplatte kontrolliert. Und kurz darauf hat der Ries müssen mit einer Krotte im Hals zuschauen, wie sie auf der Strasse unten in ein Taxi eingestiegen und davon gefahren ist. Nach etwa 100 Mal hin- und herwehrwesen hat der Ries das Telefon in die Hand genommen und dem Dr. Walder angerufen. Er wäre mir denk nichts dürfen erzählen, hat er gedacht. Aber vielleicht, wenn ihm alles erklärt. Ärztliche Schweigepflicht, das wüsst er ja, hat er zu hören bekommen. Er könne ihm nur so viel verraten. Sie sei in der Lendenklinik und sie habe weder Bekannte noch Verwandte da. Und wo sie den Ries schon hat wollen verabschieden, hat er es auf der anderen Seite noch gehört sagen. Und das Svetlana ihren grössten Wunsch wär's, nochmal den Sommer zu spüren. «Geht's neben's Neues?» hat Marie vom Schlafzimmer vorgehebt, wo er das Telefon wieder auf den Tisch gestellt hat. Der Ries hat mit verdrehten Augen in die Tilly geschaut und am liebsten hat er gerufen, «Ja, geht eine Epidemie um, fängt mit Durchfall an und überlebt tut's niemand.» Aber er hat noch mit zitterigen Fingern den Fahrplan zum Schubladli ausgenommen, die beste Zugsverbindung in die Lendenklinik rausgeschrieben und dabei überlegt, ob ich Svetlana gern Rosen habe.
Anita Glunk, das ist ganz eine schöne, berührende Geschichte. Was hat sie zu dem inspiriert?
Ich kenne jemanden, der eben immer hinter dem Vorhang steht und vorgüchselt und alles ein bisschen ausspioniert. Vielleicht war das die Idee, die am Anfang war. Und das andere, das hat sich so entwickelt. Halt. Auch mit der Frau, mit der Kranken. Das ist halt im Laufe der Geschichte gekommen.
In dieser Geschichte, Svetlana, kommt ganz viel vor. Rassismus, Vorurteile, aber auch Mitgefühl und die Frage, was macht das Leben aus? Was ist Ihnen wichtig bei dieser Geschichte?
Also für mich ist halt da wichtig, dass der Mann am Schluss das macht, wo ihm das Herz sagt. Also er hat sich vielleicht ein bisschen verliebt in die Frau und will die vielleicht ein bisschen mehr kennenlernen. Und er sollte wahrscheinlich nichts zu dieser erfahren, aber er macht es gleich. Und ich finde das schön.
Ihre Helden und Heldinnen sind Leute, die unsere Nachbarn könnten sein könnten. Sie sind liebenswürdig, bodenständig, manchmal ein bisschen kurlig auch und haben alle irgendeine Leidenschaft. Oder was würden Sie sagen, was sind das für Typen?
Also zwei, drei sind nicht ganz so die hellsten und stellen vielleicht ein bisschen eigenartige Fragen. Zum Teil sind sie so ein bisschen gefitzte. Zwei, drei haben eine Freude, wenn sie den Leuten ein bisschen etwas angeben und so ein bisschen ja, einen Schmarrn angeben. Und die Leute gehen darauf ein und glauben es.
Das kommt ja auch immer vor in diesen typischen Appenzellerwitz.
Ja, also der Appenzellerwitz geht etwa die ein bisschen auf Kosten der anderen. Also man sagt dem Giftle, die Leute anzünden und es braucht ein bisschen, manchmal eine dicke Haut, dass man das nicht so persönlich nimmt. Und bei uns ist es so, dass wenn zwei miteinander giftlen, der eine sagt etwas, der andere geht um, dass wenn Aussenstehende dabei sind, dass die das Gefühl haben, die sagen zueinander total wüst. Und die verstehen auch den Witz nicht, der da dahinter ist. Aber die zwei meinen es meistens nicht so schlimm. Und sie haben Spass daran, um etwas auszuteilen und umzugehen.
Die nächste Geschichte ist die vom Böscheli Sepp. In welche Kategorie gehört er rein?
Also er gehört ganz sicher eben zu denen. Er ist so ein verschmitzter, gefitzter, auf eine Art Geschäftstüchtigen. Ja.
Könnten Sie die Geschichte mal vorlesen?
Der Büscheli Sepp. Am Donnerstagmorgen um die 9 Uhr ist der Sepp wie Alltag daheim ausgerockt und an den Waldrand vorgelaufen. Da hat er den Rucksack mit dem Saft und dem Proviant neben der Feuerstelle deponiert und eine Krumme angezündet. Ist dann neben seinem Büscheli-Bock gestanden und hat angefangen, wunderbar regelmässige Büscheli zu konstruieren. Als er einmal eine kleine Pause eingelegt hat, konnte er gar zuschauen, wie sie einen auf dem Strössli unten den Fuss vertrampelt hat. Der Sepp hat ohne lang zu studieren den Rucksack aufgeladen und ist so schnell, als hat seine 80 Jahre zugelassen haben, zu dem Pechvogelleben marschiert. Das ist aber eine ungesunde Sache, die ihr hier gemacht habt. Wer auch wacker wehtut, hat er mitfühlend zum Verletzten gesagt. Der ist auf dem Boden unten gehockt, hat den Fuss gehabt und dabei ein schauliges Gesicht gemacht. Der Sepp hat ein bisschen studiert und dann gemeint, für derige Notfälle hat er immer sein Hausmittel dabei. Wenn er will, dann können er ihm gleich hier eine Behandlung machen. Und er als Antwort ein schmerzhaft gestöhntes «Ja, gern» bekommen hat, hat der Sepp ein Büchsli Karrensalbe zum Rucksack rausgenommen und eine rechte Schicht von dem Fett aufs verknackste Fussgelenk angeschmiert. Dann hat er dreimal draufgespeuzt und gesagt, so, und jetzt tönt er daheim fünf Vater unser Betten und euren Fuss hochlagern und in 4 Wochen springt er wieder rum wie ein junges Reli. Er heisse Kurt und er sei doch jetzt froh um die gute Verarztung, hat der Verurfalt gesäufzt und dann dem Sepp zum Dank ein 20er-Nötli angestrickt. Der Sepp hat zuerst Hemd verworfen, aber er daneben gemeint, ja, wenn es halt unbedingt sehen muss, dann nehmen wir es jetzt halt. Etwa nach einem Monat hat es beim Böscheli Platz zu einem Besuch gegeben. Dem Sepp sein ehemaliger Patient ist der Herd spazieren gekommen. «Grüezi Sepp, ich bring dir da noch Kundschaft», hat der Kur gesagt und dem Sepp seine Begleitung vorgestellt. «Da ist Esther. Sie leidet am rätselhaften Rückenweh. Und weil deine Behandlung bei mir auch so gut angeschlagen hat, habe ich gedacht, du wüsstest für Esther vielleicht auch nebens, wo helft.» Der Sepp hat dieser jungen Frau tief in die Augen geschaut und dann diagnostiziert. Er würde meinen, dass da eine hartnäckige Verspannung sei. Dann hat er Esther das Knick mit einer Portion Karrensalbe eingeschmiert und dreimal draufgespeuzt. Sie soll dann daheim noch 5 Vater unser betten, hat er geraten und dann gemeint, wichtig für eine optimale Wirkung von seiner Medizin wären halt jetzt eben noch die speziellen Bewegungen. Wo der Kur gefragt hat, was das denn da für spezielle Bewegungen wären, hat ihm der Sepp zur Antwort gegeben, ja, vor allem bücken, lupfen, tragen und den Berg ablaufen. Er hat auf die fertigen Büscheli gezeigt und gesagt, wenn das der Tier würde zum Strössli abtragen, wäre da die ideale Therapie. Das da hat darauf eben ein bisschen das Maul verzogen, aber wo sie gehört hat, wie der Kurt die medizinischen Fähigkeiten vom Sepp gerühmt hat, hat sie dann halt eben angefangen mit dieser Therapie. Sie fühlt sich jetzt eher lockerer als vorher, hat Esther festgestellt, als sie das letzte Mal den Hang aufzuräuchen gekommen ist. Als sie gefragt hat, was das ihm schuldig sei, hat er den Sepp erklärt, diese Behandlung sei natürlich schon ein Stock anspruchsvoller gewesen als im kurz im verstauchten Fuss. Aber sie sollen ihm einfach geben, was sie recht tüche. Der Kurt und Esther haben dem Sepp dann nochmal für alles gedankt und sie herzlich verabschiedet. «Dörrit auch geniert wieder vorbeikommen, wenn wieder neben seinen Leiden auftauchen würde», hat ihnen der Sepp noch nachgerufen, wo sie die Wiese abgelaufen sind. Und dann hat er die 100 Stutz von der Esther in den Hosensack geschoppt und dabei gedacht, «Sei halt schon ein wunderbares Geschenk vom Himmel, wenn wir so eine heilerische Begabung haben.»
Böscheli Sepp. Das Böscheli ist ein Holzbordeli, oder?
Ein riesig Bordeli, ein riesig Bündel. Oh,
ja. Mhm. Wie haben Sie eigentlich Ihr Schreibtalent entdeckt, Anita Glunk?
Also ich habe in der Schule schon gerne geschrieben. Ich habe nachher einmal so für einen Geburtstag oder für ein Familienfest etwas geschrieben, so Textli oder ein Gedicht. Ja, aber das war eigentlich dann alles so für die Schublade gesehen und ich hatte nie das Gefühl, ich sei jetzt da so, weiss ich, wie talentiert. Und ich habe dann einmal eine Geschichte eingeschickt, eine Weihnachtsgeschichte habe ich in der Pferdewoche eingeschickt. Und die haben das veröffentlicht und haben mir angerufen und da hat eine gefragt, ob ich Autorin sei. Und da habe ich wirklich das erste Mal gedacht, ja, denn so schlecht kann es dann auch nicht sein, wenn man dann eben fragt, oder?
Was sagen Sie heute? Was sind Sie? Sie sind einerseits Sachbearbeiterin, arbeiten noch als Sachbearbeiterin in einer Exportfirma. Aber wenn Sie jetzt jemanden fragt, was sind Sie von Beruf?
Also wenn mich so neben dem fragen, sage ich, ja, ich arbeite vom Büro.
Hat es irgendetwas gegeben, wo Ihnen dann so den Ansporn gegeben hat, so jetzt schreibe ich wirklich Geschichten und dann mache ich ein Buch daraus?
Also ich war einmal an einem Workshop gewesen, anlässlich von der Appenzeller Kabaretttage. Man konnte etwas einschicken und ich glaube, 6 konnten an den Workshop. Und ich war da dabei gewesen. Und da war ein absolutes Klickerlebnis gewesen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt da so ernst genommen wäre. Also meine Sachen. Und wir haben da dann auch eine Geschichte geschrieben. Und ja, da hat mir so Mut gemacht.
Und jetzt haben Sie das Mundart-Geschichtenbuch in der Hand. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, es ist genial. Also es ist etwas, was ich mir nie erträumt hätte. Es ist ein Lottosechser für mich.
Anita Glunk, Ihre Geschichten sind im schönen Geiser-Dialekt geschrieben, Geiser-Dialekt. Was ist das Spezielle oder warum passt er so gut zu diesen Geschichten?
Es ist ja auch meine Sprache und ich kann diesen Geschichten vielleicht so besser eine Seele geben. Ja, es gibt bestimmte Wörter, die man glaub, gerne kann, eins zu eins übersetzen kann. Zum Beispiel pfnottern, das ist kichern, unterdrückt lachen. Also wenn man so pf, pf, pf. Oder ein Wort, das mir so gut gefällt, ist ein Abenkiech. Das ist ein tiefer Seufzer, also keuchen. Und man tut es so in den Bauch runter, so. Und das ist ein Abenkiech.
Was mir auch noch aufgefallen ist das Wort Erber.
Also man sagt zum Beispiel, ist erber schön, ist erber laut, ist erber kalt. Und da ist es so einigermaßen, ist ein bisschen kalt. Oder nein, ein bisschen nicht, ist einigermaßen kalt. Ein bisschen kalt, ja. Nein, nicht ein bisschen, ist erber, ist ziemlich kalt, nicht ein bisschen. Ist ziemlich kalt.
Anita Glunk, was gefällt Ihnen am Geiser, am Gäser-Dialekt?
Also der Gäser-Dialekt mit dem Breiten auch, wo die meisten Leute nicht nachmachen können, die dann Gäser sagen oder irgend so etwas. Der Gäser-Dialekt ist für mich, ja, das ist eben so ein bisschen gedehnt. Also, wenn es Leute sind, die den überhaupt noch so schwätzen. Weil das ist ja auch, das ist ein Wandel. Heute gehofen in der Schule schwätzen ja gerne nicht mehr so. Aber wenn man eben hört, noch richtig Gäser, das ist so ein gedehntes, breites, ja, gedehnte, breite Art von Schwätzen. Also man sagt zum Beispiel, wenn jetzt zwei Körpermannschaften von Gäs gegeneinander spielen, die machen unentschieden, würde man sagen, Gäs eins gegen Gäs zwei, eins eins.
Was haben Sie selber eigentlich für eine Sprachbiografie?
Meine Eltern sind Toggenburger. Ich bin zwar zu Gäs aufgewachsen, ich habe aber ein bisschen ein Durcheinander. Also zwischendrin habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen Toggenburger. Vor allem Betonungen. Also Ö und Ä. Und so Toggenburger machen es mehr im Hals hin. Und da drückt manchmal ein bisschen durch. Zum Beispiel Schö sagt der Toggenburger Schö. Und wir sagen Schö. Oder wenn ich mal darauf aufmerksam gemacht worden bin, ich habe immer geschrieben Nöt. Und dann hat man mir eben gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Gäser sagt nicht. Und dann musste ich bei allen Geschichten, die ich schon geschrieben habe, alles abändern.
Da gibt es noch viel, nicht oder nicht.
Ja, gibt es noch viel, ja.
Sie schreiben auch kurze Gedichte in ihrem Dialekt. Haben Sie da vielleicht ein Müsterli?
Ja, also meine Gedichte, da ist so ein bisschen, ja, so Spass und so ein bisschen für mich. So landwirtschaftliche Gedichte habe ich mal drei geschrieben und eines davon ist «Männer, Frauen und Kühe». «Säte Mann, du Kogge Kuh, lass mich jetzt mal in Ruhe. Wer bei uns keine Frau nervös, weil sie weiss, am meisten Mühe geht der Mann sie mit den Kühen.»
Das ist für mich so der trockene Appenzeller-Humor.
Ja, genau. Also, es hat vielleicht einen Funken gewartet, wer weiß.
Ein Funken gewartet. Haben wahrscheinlich noch ein paar von ihren Geschichten. Der Anita Glunk, ihr erstes neues Buch heisst «Zimmeräs mit Bergsicht». Ja, Geschichten im Gässer Dialekt. Rausgekommen natürlich im Appenzeller Verlag. Und noch etwas, wenn wir gerade schon jetzt im Appenzellerland waren. Wissen Sie, was ein Schlorzifladen ist? Ein Schlorzifladen? Anita Glunk weiss es natürlich.
Ein Fladen, wo ohne dran Bärenmasse ist und oben dran Rahmmasse. Und das ist unheimlich gut. Hat, glaube ich, brutal viele Kalorien.
Und der Schlorzifladen ist natürlich eine typische Appenzeller Spezialität. Aber wieso heisst der Schlorzifladen Schlorzifladen? Der Mundartexperte Markus Gasser erzählt es uns gerade nach Musik aus St. Gallen. Musik vom Stahlberger.
Köhl mit Öl, Tee mit Schlee, Mostbröckli mit Haferflöckli, Hering mit Mehring, Salsitz mit Lakritz, etwas Schweinigs und etwas Auberginigs. Wir essen den Rhein, wir essen den Rhein, wir essen den Rhein, wir essen den Rhein, da sind wir konsequent. Es gibt viele feine Sachen, die man bei uns nicht kennt. Etwas, was es nie gibt, ist zum Beispiel Schnitzel. Bonfrit, häufige Kombinationen sind Elblo, Makronen mit Bohnen, Melonen, Zitronen. Sachen, die bei Kindern sehr beliebt sind, sind Schocki und Gnocchi und Gocki. Und wenn es Aufschnitt gibt mit Bananensplit, ist da bei uns ein Hit, weil wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein. In Reim im Fall und Ausnahmen machen wir in keinem. Wir lassen nicht mit uns verhandeln. Wir sagen Nein zu Ente mit brennenden Mandeln. Und Nein, wenn jemand ein Schnee will zum Fleisch. Nein, wir essen den Reim. Wir essen den Reim. Wir essen den Reim. Schon immer mehr essen den Rhein. Im Kindergarten und im Altersheim gibt's Reis mit Kies und Speck mit Dreck und Cordon Bleu mit Pneu. Brennt die Creme mit Lehm ist kein Problem. Oder Herdöpfelstock mit Pneu im Schlafrock. Am Rhein zu viel essen muss Geschirr und der Tisch, wenn man Lust haben auf Bier und auf Fisch. Ja, wir essen den Reim und wir trinken den Reim. Nur manchmal hätten wir insgeheim Lust auf Geschwälte mit Käse oder Hörnli und kacken das Risotto mit Plätzli und so. Aber sättige Gelüste ersticken wir im Keim, weil sie schadet einem, ja sie schadet einem. Weil wir essen den Reim, ja wir essen den Reim. Drum essen wir den Reim. Wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein.
Wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein. Wir essen den Rhein.
Der Manuel Stahlberg aus Ostschweiz mit seinem Titel «Wir essen in Reim». Sie hören SRF 1 mit unserer Mundartsendung. Schnabelweite gibt es immer am Donnerstagabend vom 9 bis am 10. Und der Schlotzifladen, der hätte brutal viele Kalorien, hat die Mundartautorin aus dem Appenzellerland, Anita Glunk, vorher gesagt. Und unseren SRF 1 Hörer, der Paul Wirth aus dem St. Gallischen Grossau, der schreibt uns, der Schlotzifladen sei in seiner Region eine himmlische Süßspeise mit Birnen. Und mit seiner Region meint das Appenzellerland und das Toggenburg. Jetzt hätte er aber gern gewusst, woher das denn das Wort Schlorzi kommt. Unser Mundartexperte, der Markus Gasser, hat eine Antwort.
Der Schlorzi-Fladen heisst auch Bierenfladen. Es hat also Bieren drin. Und ein Fladen ist im Raum Appenzell St. Gallen das, was für mich ein Weihen ist. Weiter im Westen und in der Innerschweiz sagt man einem Kuchen oder Torte oder Tarte und im Thurgau sagt man einem Dünnen. Für mich, in meinem Dialekt, wäre der Schlorzi-Fladen also einfach ein Bierenweihen. Ungefähr. Aber eben nicht ganz. Weil der Belag vom Schlorzifladen besteht nicht einfach aus Bierenschnitz mit einem Guss, sondern ist eine breiartige Füllung. Und das ist dann eben die Schlorzi oder das Gschlorz, eine Mischung von verschiedenen Zutaten, die püriert werden. Immer drin hat sie in dieser Schlorzi gekochte und pürierte Dörrbeeren. Das ist die Basis. Die weiteren Zutaten von diesem Schlorzi, die hängen dann vom individuellen Hausrezept ab. Manchmal hat es einen Anteil pürierte Äpfelschnitz drin. Als Gewürz werden Anis, Zimt oder spezielle Bierenbrot-Würzmischungen gebraucht. Als Flüssigkeit nimmt man Wasser oder Wein. Es kann auch Öpstler sein oder ein Kräuterschnaps, manchmal Süssmost oder Traubensaft. Und dann kann es drin haben Nüsse, Weinbeere, Rahm oder Zucker. Die Schlorzi wird auf den Teig gestrichen mit einem Eiermehl-Rahmguss übergossen. Tönt schon ziemlich himmlisch. Aber eben, das Wort Schlorzi oder Schlörzi oder Gschlorz, das ist eher erdig als himmlisch. Es kommt vom Verb schlorzen oder schlörzen, das hat zwei Bedeutungen. Die erste beschreibt das Idiotikon sehr anschaulich als durch nassen Kot gehen, darin arbeiten, dass es klatscht und spritzt. Also durch ein Schlammlaufen im Schlamm schaffen. Die zweite Bedeutung von Schlörzen ist dann schon ein bisschen näher bei diesem feinen Bierenkuchen, nämlich allerlei durcheinander kochen, sodass man nicht mehr weiß, was es ist, eben wenn man einen Brei kocht. Vom Verb Schlörzen ist die Sache abgeleitet, Substantiv Schlörzi, eine breiartige Flüssigkeit, zum Beispiel der Inhalt einer Pfütze, heisst es im Schweizerdeutschen Wörterbuch. Schlorz, das ist also zuerst einmal Schlamm. Bezogen aufs Essen ist ein Schlorzi oder ein Gschlorz eben ein Mischmasch aus verschiedenen Sachen mit einer breiigen Konsistenz, die verstrichen oder verschmiert wird. Zum Beispiel eben die Bierenschlorzi auf dem Schlorzifladen.
So ist das also. Der Markus Gasser hat berichtet, wenn Sie noch mehr möchten wissen zum Schlorzifladen, dann können Sie das nachlesen im sogenannten kulinarischen Erbe der Schweiz. Zu finden im Internet auf der Seite www.kulinarischeserbe.ch. Kulinarisches Erbe, alles in einem Wort geschrieben. Wir kommen zum nächsten SRF 1 Hörer, der Paul Hegelbach aus dem zürcherischen Herleberg, hat eine Frage an die Mundart-Redaktion. Sie haben nämlich in den 50er und 60er Jahren in der Stadt Zürich den Pedalo Klipper gesagt. Klipper. Seine Mutter hat zum Beispiel gesagt, heute gehen wir Klipper fahren. Und sein Schwager erinnert sich sogar daran, dass bei den Vermietungsstegen von diesen Pedalos am See unten das Wort Klipper sogar angeschrieben gewesen, sage ich. Von wo kommt das Wort und wieso haben die Pedalos früher noch so geheissen? Das ist die Frage von Paul Hegelbach.
Das Wort Klipper kommt ganz klar aus dem Englischen, aber warum das für Pedalo gebraucht worden ist, das ist etwas schwieriger zu erklären. Klipper war ursprünglich ein ganz bestimmtes, nämlich ein schnelles, schnittiges Segelschiff gewesen. Das ist ein spannendes Kapitel aus der Seefahrt. Im Gegensatz zu der traditionellen Form von einem Schiffsrumpf, wo einen breiten Bug hat, wo oben auf der Welle reitet, hat man im 19. Jahrhundert einen schlanken, stromlinienförmigen Schiffsrumpf entwickelt, wo einen scharfen, bogenen Bug hat, wo eben nicht auf der Welle reitet, sondern wo die Welle schneidet und darum schneller ist. Und darum heissen die Schiffe wahrscheinlich auch Clipper, zum englischen Verb to clip, schneiden. Mit diesen Clipper hat man im 19. Jahrhundert Rekordjagden veranstaltet, hat immer kürzere Fahrzeiten mit Segelschiffen erreichen. Berühmt sind die sogenannten Great Tea Races, also die grossen Teerennen, wo es darum gegangen ist, wer die erste Ladung mit der neuen Teeernte aus China auf London liefern kann. Schon im 19. Jahrhundert sind die Clipper abgelöst worden von den Windjammer. Die waren insgesamt einfach effizienter gewesen. Aber das Wort Clipper, das ist geblieben. Es ist übertragen worden auf andere Schiffe, auf kleinere Schiffe, auf Motorboote. Vielleicht auch, weil die schnell und schnittig waren. Wenn man auf dem Internet sucht, erscheinen Anzeigen für Motorboote, die das Wort Clipper im Namen haben. Zum Beispiel habe ich eine Verkaufsanzeige gefunden. Motorboot Crunchy Clipper 760 mit Hallenplatz in Beckenried. Jetzt, ein Pedalo ist ziemlich das Gegenteil von einem schnittigen Rennboot, aber trotzdem gibt es auch für das Beleg. Zum Beispiel habe ich es im Roman Blackheath vom englischen Autor Adam Baron gefunden. Dort geht es um ein Orange Pedal Powered Boat, also um ein oranges Boot mit Pedalantrieb, und das heisst Blue Mark 126 Clipper. Also der Begriff Clipper ist im Englischen heute noch gebräuchlich, und zwar für die Namen von Bootmodellen, sei es für Motorboot oder eben auch für Tretboot. Dass das Wort Clipper für Pedalos auf dem Zürichsee gebraucht worden ist, für das habe ich keinen direkten Beleg gefunden. Aber der Paul Hegelbach, der die Frage gestellt hat, schreibt, dass viele ältere Zürcher, die er fragt, sich an die Bezeichnung schon erinnern. Manchmal spontan und manchmal, wenn er das Wort sagt. Man kann also einfach vermuten, dass das Wort Clipper ursprünglich aus dem Englischen übernommen worden ist, wie so viele andere Begriffe auch, dass das vielleicht das erste Wort für das Tretboot war, wo aber inzwischen vom französischen Wort Pedalo völlig abgelöst worden ist. Pedalo, das Wort bezieht sich natürlich auf das Pedal, das so ein Tretboot hat. Und Pedalo, das ist ein Helvetismus, das ist ein Wort, das man nur in der Schweiz braucht, in Deutschland und in Österreich nicht.
Ha! Clipper, also früheriger Name fürs Pedalo. Das war die heutige Frage im Mundart-Briefkasten. Danke vielmals, Markus Gasser.
Langsam geht der Tag jetzt ans, das Gefinster ist. Im Niederdorf singt einer Nares, hey, der Traum ist platzt wie Seifenplatter, alles ist vorbei. Es liegen nur ein paar Fränkchen in seinem Gitarrenkoffer drin. Wochenlang stand ich schon da, wochenlang plag ich mich ab. Doch alles läuft an mir vorbei, sogar ein Blick seine Rosalie. Doch ich könnte mich im Sinne, niemand will mich hören singen. Langsam hab ich wirklich genug, ich frage mich, was ich da tue. Hier geht der ganze Tag ein Wind, ein riesen Baustell, das kein Sau was findet. Der Kebab brennt im Haus wie Feuer und alles ist verdammt teuer. Ich will wieder heim, fühl mich da so leer. Mein Sex ist auseinander, ich will zurück. In 20 Minuten steht ganz klar, ich sollte mal in eine Szenenbar. Doch dir, ich kann ja alles schreiben,
Wir können die Szene gestohlen bleiben. Im Kauf Leute, meine Mappi. Schon nur ein Tini auf mich ein. Krach so Küppi, wo Himmel schaut. Ich bekomme Angst, hey, ich hab genug. Ich will's wieder, hey. Fühl mich da so leer. Mein Herz schießt auseinander. Ich will zurück ins Oberland. Bin sicher, dass ich nun zurückkommt. Das Zürich hat mich nicht verdient. Ich spiele höchstens noch Zielbruck. Und es fährt wieder zurück. Ich lade wieder her. Ich fühle mich da so re.
Musik aus der Schweiz, natürlich Musik aus der Schweiz, da bei unserer Mundart-Sendung Schnabelweit. Musik vom Trauf, ich würde wieder heim. Seine Fürstenfeld-Version im Original, ja, Fürstenfeld, da auf Schweizerdeutsch. Es gibt Familiennamen, wo man sofort mit irgendetwas verbinden tut. Böckli zum Beispiel, oder Stark, oder auch Lichti. Ob die Idee denn auch wirklich mit der ursprünglichen Bedeutung von dem Namen zu tun hat, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber es gibt auch Namen, da fällt es einem schwer, eine sinnvolle Bedeutung drin zu sehen. Und um so einen geht es jetzt. Es geht um den Namen Göltenboot. Göltenboot? Der Martin Graf vom Schweizerdeutschen Wörterbuch kann eine umfassende und spannende Erklärung zu dem Familiennamen liefern. Mit ihm geredet hat unser Mundart-Redaktor, der Markus Gasser.
Die Bea Göltenboot-Giger aus Nevels in Glarus fragt nach dem Namen Göltenboot. Wenn ich das gelesen habe, habe ich zuerst an Schweden gedacht oder an deutsche Einwanderer. Das geht wahrscheinlich den meisten so. Wie ist es euch gegangen, Martin Graf?
Ja, das ist mir genau gleich gegangen. Ich habe zuerst gedacht, das ist irgendetwas etwas Nördliches, das jedenfalls nichts mit der Schweiz zu tun hat. Aber wir geben uns natürlich Mühe, auch auf so Fragen Antworten zu geben. Also man muss ja nicht immer innerhalb von der Landesgrenze bleiben, wenn man eine Antwort kann geben kann, wenn man etwas kann beantworten kann. Der Name Göltenboot, der trägt in der Schweiz aber immerhin 25 Personen, aber es ist schon richtig, schweizerisch ist er nicht. So fremd ist er dann aber auf der anderen Seite auch wiederum nicht, weil am meisten verbreitet ist er im Raum Heilbronn, Schwäbisch Hall, Reutlingen, Stuttgart. Dort kommt er auch wirklich her und das ist wirklich nicht so weit weg von der Schweiz, das ist in unserem Nachbarland Baden-Württemberg.
Also ein schwäbischer Name?
Ja, ziemlich sicher ein schwäbischer Name. Es gibt dort nämlich auch Formen wie Geldenbot, Geltenbot, Geltenbord oder Göldenbot. Und mit Hilfe der historischen Wörterbücher lässt er sich eigentlich ganz problemlos klären. Geld oder dialektal gründet Göld, das ist ein maskulines Wort, also der Geld, der Göld, ist in der älteren Sprache der Gläubiger. Und der Bot ist natürlich grundsätzlich der Bote. Aber auch das in der älteren Sprache hat eine weitere Bedeutung. Nämlich, das war so ein Bevollmächtigter gewesen, so ganz allgemein. Und dann im Speziellen so eine Art Weibel oder ein Gerichtsdiener. Der Geltenbot oder Göltenbot ist also ein Bevollmächtigter gewesen im Auftrag von einem Gläubiger, also eine Art Schuldeneintreiber oder, wenn man es moderndeutsch möchte sagen, ein Betreibungsbeamter oder ein Inkasso-Beauftragter.
Wie haben wir denn damit in der Schweiz gesagt? Einfach Weibel?
Ja, Weibel ist vielleicht ein bisschen zu unspezifisch. Der Weibel hat die Leute einfach aufgeboten. In der Schweiz hat er eher Schuldenbot geheissen, um es jetzt ganz eben speziell benennen. Und der Schuldenbot in der Schweiz, der ist eine ziemlich gefürchtete Person gewesen. Das sagt schon ein altes Sprichwort aus Liestel, wo man im Idiotikon findet. Und das heisst, lieber Gott, Herr Zebaot, behüte mich vor einem Schuldenbot. Und in einer Zürcher Rechtsquelle aus dem 18. Jahrhundert heisst es, die Schuldenboten, das sind fünf Knechte, welche alle Wochen, so die recht offen sind, abreisen, die nachlässigen Schuldner im Land zur Bezahlung zu treiben. Und wenn wir nochmal zum Familiennamen zurückkommen, kann man sagen, in Wohlen im Kanton Aargau hat es noch im 19. Jahrhundert einen Dorfnamen oder so eine Art Dorfübernamen gegeben, das Schuldenboten, also so eine namenartige Benennung für jemanden, der eigentlich ganz anders geheissen hat, wo aber unter seinen Vorfahren jemanden hatte, der so ein Inkasso-Beauftragter war. Der schwäbische Göltenbot entspricht also ziemlich genau dem Schweizer Schuldenbot.
Ha! Ein Schuldeneintreiber war der Göltenbot früher noch, der Martin Graf vom Schweizerdeutschen Wörterbuch. Hat der Familienname für uns erklärt.
Musik aus dem Wallis. Musik von der Sina. Da bei uns in der Mundartsendung Schnabelweide, ihr Titel heisst Propeller.
Ich spiel mit den Wolken, der Tag ist wieder kahl und leer. Ich sitze ja mit in der Kälte und du bist schon am Meer. Ich will dich wieder zurück, aber du bist verreist über Nacht. Zuerst machst du mich heiß und baust schon wieder Süden. Der Sonnencreme aus purer Nostalgie. Ich bade in Campari und schlafe im Bikini. Ich will 30 Grad im Schatten, nehme ich kalte Hände. Ich will keinen Tag mehr ohne Sonne will und das ist zwei, nichts mehr trennt. Auf Video, wo du mich gerade so verwendest. Du wärmst mich mit deinem Himmelskörper, jetzt tust du, als ob mich nicht mehr kennst. Ich will warm, ich will mein Tor, ich will das Vitamin D. Ich will das Leckle wie Nacht und nur noch ich.
Unsere Mundart ist im Trend und mit der Mundart kann man punkten. Zum Beispiel die Swatch Group macht mit einem Geschäftsbericht auf Schweizerdeutsch tatsächlich Furore. Oder auch die Stadt Berner. Dort ist ein Stromunternehmen, Energiewasser Bern, mit einer Internetseite auf Berndeutsch an den Start gegangen. Seit 2 Wochen ist die Internetseite aufgeschaltet. Und Daniel Schifferli von der Regionalredaktion Bern-Fribourg-Wallis hat sich die Internetseite auf Berndeutsch ein bisschen näher angeschaut.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Ökostrom beziehen will, mich über Elektroautos informieren will oder auch einfach etwas wegen meiner Stromabrechnung nachschauen will, da erwarten mich also lauter grosse Bilder, wo dann zum Beispiel steht, ich will Vollgas Internet. Oder auch, ich zügle. Und wenn ich dann draufklicke, komme ich auf eine Unterseite mit lauter Angeboten und Tipps zum Wohnungswechsel. Das tönt dann etwa so. Ein Umzug ist meistens ein rechter Krampf und bringt einen Haufen bürokratischen Aufwand mit sich. Unser Online-Formular erleichtert euch die An- oder die Abmeldung. Holt ihr alles eintöckeln und dann wieder zurück an die Kiste. Das wirkt im ersten Moment schon gerade ein bisschen gespässig. Und das eine oder andere muss man dann auch mehrmals lesen, bis man es wirklich verstanden hat. Die Leute reagieren aber eigentlich gut drauf, sagt die Mediensprecherin von EWB, Alexandra Jäcki.
Wir haben mehrheitlich positive Reaktionen bekommen. Die Leute finden es witzig, finden es originell. Es hat 1 oder 2 Rückmeldungen gegeben von Leuten, dass sie auch effektiv die gefunden haben, ja, aber das versteht man ja nicht. Aber das ist halt eine Erfahrung, die man sowieso macht, wenn man eine Homepage umstellt. Am Anfang finden sich die Leute nicht recht. Das gehört ein bisschen dazu, aber wirklich mehrheitlich für uns sind die Rückmeldungen positiv.
Und die das Berndeutsch eben nicht verstehen, können jederzeit auch auf Hochdeutsch umschalten, sagt Alexandra Jäcki. Darum haben sie auch nicht das Gefühl, dass die rein berndeutsche Internetseite Leute ausschliessen würden, die kein Schweizerdeutsch reden. Im Unternehmen selber waren alle von Anfang an von der Idee begeistert gewesen.
Und dann haben wir das einfach gemacht und haben das umgesetzt. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil es wirklich den Ausdruck gibt, den wir auch empfinden. Wir empfinden uns als Berner Unternehmen und wir drücken das aus mit dieser Berner Homepage.
Und das scheint auf den ersten Blick auch sympathisch. Wenn man jetzt aber zum Beispiel liest, mit E-Bikes, Erdgas-Biogas als Treibstoff und E-Carsharing setzen wir uns gemeinsam für die Umwelt und Nachhaltigkeit ein, dann kommt einem das schon ein bisschen gestellt vor. Das passiert eben noch schnell mal, sagt der SRF-Sprachexperte Markus Gasser.
Das sind eben keine genuinen Mundarttexte, sondern das sind meistens schriftdeutsche, hochdeutsche Texte, die direkt 1 zu 1 übersetzt werden. Und das merkt man jetzt hier auf der EWB-Homepage ganz besonders. Das ist ein Geschäftsspruch, ein Fachspruch, eben nicht Mündlichkeit, sondern Schriftlichkeit, die direkt übersetzt wird. Mundart funktioniert ja ganz anders. Mundart, so wie ich, jetzt abgehackte Rede, freie Rede, man wiederholt, man macht Halbsätze, man tut Emotionales rein, Kurzformen. Und das fehlt auch alles bei diesen Texten.
Darum empfiehlt der Markus Gasser, bei aller Sympathie, dass man, wenn man dann schon eine Internetseite auf Mundart macht, dass man die komplett neu schreibt, statt sie einfach aus dem Deutschen zu übersetzen.
Der Daniel Schifferli von der Regionalredaktion Bern-Fribourg-Wallis zu der berndeutschen Internetseite vom Stromunternehmen Energiewasser Bern. Jetzt noch 3 Minuten, dann ist es 10 Uhr, dann gibt es ausführliche Nachrichten und dann natürlich alles zum heutigen EM-Fußballabend mit dem Beat Sprecher, gar nach der 10 Uhr. Und anschliessend dann meine Kollegin die Marietta Tomaschett mit 3 Stunden Nachtclub, heute ganz im Zeichen, am Anfang auch in den ersten 2 Stunden von den ersten 6 Monaten vom Jahr 2016. Wir befinden uns nämlich genau in der Mitte. Und die Frage ist, wie ist es Ihnen so gegangen in diesen ersten 6 Monaten 2016? Das und mehr nach der 10. Danke vielmals fürs Zuhören in der Schnabelweit, das sagt der Reto Scherer.
Wir arbeiten seit ewig in einer Riesenbank. Wie könnte sie in unserer Stadt auch anders sein? Der Heuli ist der Chef von der Schalterhalle. Und Hani helfen dem Baby. Und alle 3 haben wir die Nase gestrichen, voll. Den ganzen Tag am Schalter rumzustehen. Drum haben wir gesagt, es ist jetzt Zeit für uns, nicht mehr in die Bank zurückzugehen. Im Flugzeug
geschenkt. Ein Jahrchen später irgendwo am Strand. In Europa haben sie eine Krise.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.